Liebe Geschwister, im 61. Jesaja 61 steht: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mich und uns angezogen mit Kleidern des Heils. So sind meine Frau und ich auch dankbar und wir freuen uns, dass wir uns hier mit euch in Jesu Namen versammeln dürfen, dass wir hier aufschauen können, um wieder neu Gottes Wort zu hören. Ich weiß, dass ihr und besonders auch manche der Älteren von vielen Jahren Gottes Wort kennt. Und doch ist Gottes Wort immer wieder neu. Und die Quelle des Wortes Gottes, die Schätze sind nie auszuschöpfen. Und so möchte ich heute aus dem Psalm 84 die Verse noch einmal lesen, Vers 6 bis 9. Wohl dem Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, die durch das Jammertal gehen und machen daselbst Brunnen, und die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt. Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen, dass man sehen muss, der rechte Gott ist zu Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm's Gott Jakobs. Ich möchte heute den Gedanken uns bringen, Brunnengräber, das Graben von Brunnen, einen Quellort bereiten. Es fängt hier gleich an, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Ihr lieben Wohnungen, ob's der Tempel damals war oder die Stiftshütte im Alten Testament oder hier, wo ihr seid und an anderen Orten, dass Gott Plätze haben möchte, wo sich das Volk Gottes versammeln. Und ihr lieben Wohnungen, wo Gottes Segen ist. Salomo betete einmal: Herr, habe deine Augen offen über diesem Hause. Und so wie lieblich sind deine Wohnungen, wo manchmal vor Jahren einige Brüder zusammen gebetet, einige einen Platz gesucht, wie auch hier in Deutschland viele, die auch vom drüben kamen. Wir brauchen eine Stätte, wir müssen sehen und müssen arbeiten, um zu sehen, dass wir wieder unser Heim haben. Ihr dürft hier zur Miete sein, aber dann an einigen Stellen haben die Brüder dann Platz gekauft und viel gearbeitet. Hier steht auch dann im Verse 6, wenn ich weitergehe: Wohl dem Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Wohl den Menschen, die aufschauen zu Gott, wohl denen, im Neuen Testament ist immer gesegnet, glückselig, der trotz mancher Schwierigkeiten und Nöte aufschaut zum Herrn, sich Kraft erfleht, sich Segen erfleht und dann gesegnet ist und dann zum Hause Gottes geht. Wohl die Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Ihr Lieben, von Herzen, mit ganzem Herzen. Nicht mit einem halben Herzen, sondern von ganzem Herzen. Ach, dann, die durchs Jammertal gehen, aber mein Gedanke ist zuerst und machen daselbst Brunnen. Hier bei euch hat's jetzt heute gut geregnet. Mehr oder weniger. Aber es gibt viele Stätten auf Erden, wo Menschen Brunnen graben mussten. Wo Menschen, ob es in Palästina war oder in anderen Ländern, ich denke da auch, weil wir ja mit mal 12 Jahre in Mexiko waren und ja, wir waren eigentlich nicht bei den Anfängen, sondern die Anfänge sind schon 1918, 1920, 1922 gewesen. Als diese, die von Russland 1880 kam, nach Kanada kam und dann nach dem Ersten Weltkrieg von Kanada auswanderten und in das Hochland, in das Halbwüstengebiet von Mexiko dort kamen und sich ansiedelten. Schon da, als die loszogen, waren im Zentrum Kanadas oder mehr in der Mitte, heute die Hauptstadt von Manitoba ist Winnipeg, und dort in den Dörfern waren Menschen, die zur Gemeinde Gottes gekommen waren. Und als jetzt plötzlich Leute wegzogen, weil sie von der Welt weg wollten, denn man hat mir dann erzählt, sie wurden in Kanada verfolgt. In Kanada verfolgt? Ja, die Regierung hatte ihnen erlaubt, in den 80er, 90er Jahren, das Jahr 1890 so, 1910 und so weiter, sie dürfen in den Dörfern eigene Schulen haben. Aber nachdem Deutschland im Ersten Weltkrieg geschlagen war, hat die kanadische Regierung verlangt, sie sollten in ihren Schulen 1 Stunde Englisch haben. Und das war die große Verfolgung. Ja, ihr Lieben, ich habe so gesagt, in dem Land, wo man das Brot isst, ja, muss man auch das Lied singen. Als wir dann, meine Frau und ich haben 1964 geheiratet und dann die Kinder kamen, habe ich gesagt, unter meinem Haus, unter meinem Dach, nur Haus haben wir nicht gehabt, aber immer wo wir gewohnt haben, und dazu gehört auch das Auto. Unter meinem Dach wird Deutsch gesprochen. Dass wir unsere Müttersprache weiter erhalten. Ihr Lieben, aber was war und was die Prediger und manche dieser Ältesten, die im Rang vom Bischof waren, was auch ein Grund war, dort in den Dörfern, wo sie waren, waren Brüder gekommen und hatten das Wort verkündigt, hatten Lieder gesungen, ich gehe den schmalen Lebensweg oder Erlösung ist das höchste Gut. Und wo die Menschen jetzt, die nur in einer Tradition lebten, sich bekehrten, dann konnten die Prediger oft mit diesen Leuten nicht fertig werden. Denn diese Leute, die sich bekehrt haben und mehr ein Verlangen nach Gottes Wort und nach der Bibel hatten, ja, die wussten oft besser Bescheid, ja, und sie merkten, sie verlieren die Leute. Und dann, ja, die Welt dringt ein, Fremde, ja, Irrlehrer kommen, dann wurden die Boten der Gemeinde Gottes als Irrlehrer und falsche Propheten genannt, später hat sich das wiederholt. Ja, und so sind sie dann losgezogen und sind in ein Hochplateau von 2200 Meter gewesen. Ich denke, ihr seid hier dicht an der Schweiz, ja, mehrere von euch sind auch schon in den Alpen auf 2000 Meter Höhe gewesen. Und dort ihr Lieben, haben sie sich das Land gekauft, haben Schulen gemacht. Und dann haben mir ein Paar erzählt, die ganz alt waren und wieder nach Kanada. Ja, die wollten von der Welt fliehen, sind dort in das Wüstengebiet gekommen. Und als dann im Januar, Februar es kalt wurde in den Höhenlagen, unten in den Tälern oder am Pazifik oder auch am Golf von Mexiko war es heiß. Aber da oben, ihr wisst ja, dass in der Schweiz auch, brauchst gar nicht so hoch zu fahren, dann hast du Schnee. Dort ist kein Schnee, denn es regnet über Monate nicht, keine Wolke und so. Aber dann hat man mir erzählt, es war ein Franz Giesbrecht, ich war damals in Winnipeg 30, 31 Jahre, dann sagte, meine Eltern und ich als Junge sind gefahren, aber dann haben sie Schweine geschlachtet. Nachmittags haben dann manches vorbereitet, haben den Schweinen die Borste abgenommen, ja, und fingen an zu trinken, Alkohol. Und dann haben sie getrunken und haben gar nicht mehr das Schwein geschlachtet und nächsten Morgen, weil es da auch friert, war das Schwein eingefroren. Und dann sagte er, als mein Vater das sah, wir gehen doch lieber zurück nach Kanada. Aber die Prediger haben gesagt, wer in Kanada bleibt und wer in Amerika bleibt, um Leute zu ängsten, die gehen alle verloren. Naja, ja. Ihr Lieben, so hatten sie eine Form, waren weit weg und dann Jahre später, wir dürfen kein elektrisches Licht haben, denn dann sind wir mit der Welt angeschlossen. Ist das so? Dass wenn man Elektrizität gebraucht und den Strom anzapft, dass wir mit der Welt, ihr Lieben, die Welt war bei ihnen, bei sehr vielen im Herzen und die Sünde. Und dann, wir sind dann 74, 75 gekommen, aber uns haben das die meisten nicht erzählt, auch die uns eingeladen haben. Aber als wir das dritte Mal kamen, nach Jahren, auf einmal erzählten uns die alten Peters, die Mutter, sie haben heimlich die Posaune bekommen, die Evangeliumsposaune, 1953. 1974 hat der Bruder Jakobsch und ich, wir haben unseren Jahresurlaub genommen, sind dorthin gefahren in die Dörfer, um mal zu sehen, wie es ist, weil einige der Verwandten auch in Kanada waren. Und ihr Lieben, als wir 1974 kamen, ja, dann haben wir Stubenversammlung gemacht, aber dann war einer, der mich ansprach und dann auch im nächsten Jahr, wir wollten Gemeinde Gottes haben. Wir, ja, und eine Mutter, die Mutter Peters, hat die Posaune gelesen und dann nach etlichen Wochen, das hat so an ihr gearbeitet, dass sie in eine ganz alte Scheune ging, die jetzt schon 30 Jahre alt war, nur einen Erdfußboden hatte, ja, also nicht so und so und hat alles zugemacht, hat die Posaune auf die Evangeliumsposaune dort auf die Erde gelegt, hat sich niedergekniet und hat gerufen, Herr, schick uns Brüder, die dieses predigen, schick uns Brüder der Gemeinde Gottes, hilf uns, wir gehen verloren. Denn diese Prediger dort, ihr Lieben, hatten alte Botschaften von 1830 von Russland mitgebracht und haben diese alten Sachen gelesen, ja, und dann haben mir Brüder gesagt, auch sie hatten aufgeschriebene Gebete, und haben etwa bis 1960 immer noch für Väterchen Zar gebetet. Sie wusste nicht, dass der schon lange, lange ermordet war, 1917. Ja, ihr Lieben, ich möchte dieses sagen, dass Gott jemand brauchte, den er ins Nick packte und ihm sagte, entweder gehst du oder nicht, denn dort waren einige Väter, die sagten, wir haben Kinder. Damals war das Gesetz in Mexiko 6 Jahre mindestens Schule und die Dorfschulen in manchen der Dörfer waren so schlecht, dass die Kinder vom 6. bis zum 12. Lebensjahr zur Schule gingen und nicht lesen und schreiben konnten. Und dass dann sie hinter uns herkamen, auch den anderen Bruder und mich an der Jacke fassten und kommt rüber und helft uns, kommt und helft uns. Wenn unsere Kinder nicht lesen und schreiben lernen mit der Zukunft und wir auch schon so schlecht unterrichtet worden sein, wir wollen selig werden. Aber, ihr Lieben, ich muss erst noch sagen, in Mexiko, das Hochland, als wir dann 1975 hinkamen, und ich bin ja ohne meine Frau und Kinder dort zuerst gewesen, über ein Jahr und dreieinhalb, fast 4 Monate. Ihr Lieben, dort im Hochgebirge, wir mussten einen Brunnen stoßen, bevor wir mit dem Schulbau beginnen konnten. Die Flüsse sind leer. Wenn die Regenzeit im Juli oder August beginnt, bis Oktober oder November, und dann ein Jahr, wo ich da war, ist in 5 Monaten nur 3 Millimeter Feuchtigkeit gewesen. Es ist trocken. Und dann mussten, zuerst der Brunnen war 70 Meter tief, der wurde gestoßen. Und dann mussten wir auf 100 Meter Tiefe gehen. Und als dann nachher einige der Brüder sich bekehrten und nicht mehr die Gesetze der Altkolonie, wo sie waren, als wir hinkamen, durfte keiner ein Auto haben. Keiner durfte Gummiräder an den alten Traktoren, die von 1920, 30 waren, die mussten Eisenräder haben und picken. Und ihr Lieben, wenn einer dann wagte, ich weiß, das war einer, der hatte eine große Familie und der hat sich dann bei den Mexikanern Land gepachtet, zusätzlich zu dem, was er hatte. Ja, dann hat er es gewagt, vorne, ihr kennt die alten Traktoren, den John Deere, ja, vorne hat er 2 Gummiräder raufgetan. Sagt er, mit den Eisenrädern hatte er eine Geschwindigkeit von, auf der Straße oder so, von 3 bis 5 Kilometer die Stunde. Aber hatte er wenigstens vorne Gummiräder, ja, dann war es schon 10 bis 15 Kilometer. Sofort wurde er verklagt, sofort musste er am Donnerstag vor den Ältesten und vor 10 oder 12 Prediger und wurde ausgestoßen, exkommuniziert. Geschwister, wenn hier in Lörrach oder irgendwo in Deutschland einem das passiert, was macht's? Was macht der Nachbar? Aber bist du in einer geschlossenen Kolonie, wo jeder jeden kennt, wo viele, die untereinander heiraten, schon von Russland aus, jeder jeden kennt. Und dann, wenn ich so sag, wenn du im Bann bist und du bist Tischler, du darfst nicht mehr kaufen und verkaufen. Keiner kommt zu dir und bestellt irgendwas. Du bist ausgeschlossen. Du darfst nicht mehr ins Gotteshaus. Bei der Beerdigung darfst du nicht zum eigenen Vater kommen. Du musst ausstehen. Du darfst nicht mehr zu Familienfeiern kommen, du bist im Bann. Und ihr Lieben, was das bedeutet, können nur die erzählen, die dort sind. Oder sie müssen einfach weg. Oder sie müssen wieder Buße tun. Ich tue alles, was ihr befehlt. Ja, und dann werde ich wieder abholen. Ja, aber er war im Bann und seine Frau war Krüppel. Die hatte, 13 Kinder gehabt. Und hatte oft Schmerzen. Und dann hat sie Jahre bevor wir hinkamen, hat sie mir erzählt, hat sie nachts im Bett gelegen. Herr, wir gehen alle verloren. Der Mann hat dann wieder mal die Gummireifen ab und dann ist er wieder. Und dann durfte der Mann nicht mehr gehen. Dann haben die ältesten Söhne gesagt, wenn der Papa nicht geht, gehen wir auch nicht mehr. Und ihr Lieben, eine Mutter, die sieht, wie die Familie so zugrunde geht, ja. Könnt ihr stehen, ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Oma, deinetwegen musste ich kommen. So, aber ohne Wasser keine Ernte. Ohne Wasser kannst du das Vieh nicht füttern. Ohne Wasser hast du keinen Garten. Ohne Wasser hast du ja auch nicht ein Glas Wasser, kannst keinen Kaffee, keinen Tee machen. Also, ihr Lieben, ohne Wasser kann furchtbare Not erzeugen. Und wenn wir jetzt auch im Worte Gottes schauen, entschuldigt, dass ich ein bisschen lang von den ersten, in 1. Mose Kapitel 26, im ersten Buch Mose Kapitel 20 lesen wir Vers 15. Ja, ich werde 12 beginnen, damit wir den Zusammenhang besser haben. Und Isaak säte in dem Lande und erntete desselben Jahres hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er war ein großer Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr groß war. Und dass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde, also Knechte und Mägde. Darum beneideten ihn die Philister und verstopften alle Brunnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Er hat Vieh. Er hat Gärten, er hat Äcker, aber aus Neid die Brunnen zugestopft, dass er kein Wasser mehr hatte, ja. Und dann lesen wir, ja, und Vers, ja, und sie verstopften, verstopften alle Brunnen, die seines Vaters Knechte, also Abrahams Knechte, gegraben hatten, zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und füllten sie mit Erde. Und dass Abimelech zu ihm sprach, zieh aus von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden. Und dann hat Isaak wieder angefangen und er ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben. Wisst ihr, Brunnen graben ist eine sehr schwere Arbeit. Mir haben Geschwister erzählt, ob es jetzt die Ukraine war oder Russland, das weiß ich nicht, dass vor Jahren, die erzählten, dass an Orten Brunnen gegraben wurden, die sehr groß waren und dann hat man einfach arme Arbeiter genommen. Ja, die mussten den Brunnen graben und mussten im Brunnen bleiben und dann wurde mit Eimern und so immer wieder die Erde raus, dann wurden sie dort versorgt und sie mussten bleiben. Wenn nachher Steine oder sie verschüttete, ja, naja, sie waren arm, aber sie mussten Brunnen graben. Und ihr Lieben, es war damals wirklich eine Not. Wasser bedeutet Segen und Reichtum. Aber wenn einer dir die Brunnen verstopft Und du dann, ich meine, Abraham oder Isaak hat wieder, ja, gegraben. Ach, die Brunnen verstopft. Und dann lesen wir weiter, Vers 19 und so weiter. Sie gruben im Tal und fanden eine unterirdische Quelle. Ich denke, das ist dann im Vers 19. Habt ihr so, bin ich richtig? Eine lebendige Quelle, Vers 19. Auch gruben, ja, Isaaks Knechte im Grunde und fanden da selbst einen Brunnen lebendigen Wassers. Sie kamen an eine Quelle. Und ihr Lieben, wenn Quellen kommen, dann kommt das Wasser von alleine höher. Dann ist der Druck und dann brauchst du nicht so tief deinen Eimer oder diese, was sie früher hatten, hochholen. Ihr Lieben, Brunnengräber. Gott hat oft verschiedene Gedanken, auch im Neuen Testament. Manchmal haben wir das Wegbereiter. Johannes, ja, Wegbereiter, der anfängt, Wege zu bauen. Dann hast du Botschafter Jesu Christi, die bereit sind, auf den Befehl Gottes zu gehen. An einem Ort habe ich in dieser Zeit, Gott zeigt uns so viel verschiedene Möglichkeiten und auch, wie wir dienen sollen, was wir tun sollen und was auch Knechte und Mägde in der Vergangenheit früher getan haben. Ich habe über den hohen Priester des Alten Testamentes und über Jesus, den hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks gesprochen. Nun, ihr Lieben, heute will ich bei den Brunnengräbern bleiben, die einen Quellort, und ihr Lieben, manche Brunnen, die die Väter oder Vorväter gegraben haben, die sind oft für mehrere Generationen zum Segen, ja? Und so möchte ich jetzt euch sagen, Gott sucht Brunnengräber. Menschen, die ein Segen sind. Menschen, die bereit sind, auf die Knie zu gehen, bereit sind, anzupacken, bereit sind, auch wenn andere sagen, ja, warum machst du das? Schwester, jetzt beim Predigen kommt mir Noah ein. Ja. Und dann habe ich, weil ich auch, unsere ältesten beiden sind zwei Söhne, mir vorgestellt, Vater, warum machst du das? Die lachen doch über dich. Du baust dort auf dem Berg, weit weg, baust du da so ein Ding? Weißt du nicht, wie die über dich spotten? Weißt du nicht, was sie sagen? Dass der Noah ja nicht ganz richtig ist? Und dann habe ich mir vorgestellt, dass auch vielleicht seine Söhne sagten, Vater, du und wir alleine können nicht, du nimmst noch, ich spreche von mir heute, das eigene Geld und dein Kapital und zahlst denen, dass sie dir das, was du behauptest, nach Gottes Vorschrift ist, eine Arche baust. Ja, Gott hat es befohlen. Und Söhne, ich werde weitermachen. Und Söhne, ich bitte euch, seid mutig und hört nicht auf den Spott und hört nicht auf dieses. Auch Noah, ihr Lieben, baute zum Haus seines, zum Heil seines Hauses. Ihr Lieben, nicht einen Brunnen, aber er ging an die Arbeit und arbeitete für den Herrn. Ja, scheint es nicht manchmal, ihr Lieben, dass diese Arbeit von einigen, das ist nutzlos, das ist vergeblich. Ich weiß, an manchen Stellen in Mexiko haben sie Tausende, nicht Peso, Dollar ausgegeben und sie kamen nicht weiter, mussten wieder aufhören und wieder an einer anderen Stelle anfangen. Ach, heute Nachmittag kam mir etwas ein, was ich schon lange vergessen hatte. In Afrika war es jetzt vor 30, 40 Jahren von Europa welche. Und dann haben sie einen Afrikaner, der gläubig geworden war, gefragt, wann hast du dich bekehrt? Dann und dann. Welcher Bote Gottes war da? Und sagte, der Bote Gottes waren drei Steine. Drei Steine? Ja, drei Steine. Bei uns, nicht weit, am Ende waren drei Steine. Alte Steine, schon fast konntest du das Eingemeißelte nicht mehr sehen. Ja, dann war ein Name und dann war 1818, Mai 1818, und dann stand auf dem ersten Stein Mai, September 1818. Auf dem Stein stand Mai, auf dem 2. Mai 1818, auf dem 2., ich denke Dezember, von Mai bis Dezember. Auf dem 3. Stein, ihr Lieben, auch wieder ein Name, dem ganz fremd war. Und das war dann ein Jahr und drei Monate später, 1819. Na, was meint das? Ich bin öfter hingegangen und habe bei den Steinen gestanden und ich weiß nicht. Und dann, ein paar Dörfer weiter, ist bei uns ein alter Mann gewesen, der hat so ein schwarzes Buch gehabt. Und zu dem bin ich gegangen und dann habe ich ihn gefragt, was ist das mit den Steinen? Aus Europa sind drei junge Männer gekommen, denen man in ihrer Heimat wahrscheinlich gesagt hat, bleibt zu Hause, ihr werdet doch nichts erreichen. Aber die, und dann hat er ihm erzählt, die von einem lebendigen Gott wussten, die an einen Sohn Gottes glaubten, der geboren, der für die Menschheit sein Leben gegeben hat. Und aus Liebe für uns Schwarze haben sie ihre Eltern aufgegeben, haben sie ihre Heimat verlassen und sind gekommen und wollten uns das Evangelium bringen, dass Gott auch für alle, schwarz und weiß, für alle Menschen, alle Völker. Aber sie haben, die ersten beiden haben noch nicht mal die Sprache gelernt. Und der andere konnte nur ein paar Brocken. Der erste starb an Malaria, der zweite an einem etwas, weiß ich nicht, und der dritte nach einem Jahr. Ihr Lieben, nach 150 oder 160 Jahren. Viele haben gesagt, es war umsonst, als die Nachricht dann nach Europa kam. Ja, wir haben ja gleich gesagt. Aber waren das nicht einige, die Brunnen graben wollten? Einige, die bereit waren, ihr Leben einzusetzen? Einige, die bereit waren, Vater und Mutter und Haus und Hof und Reichtum und Ehre, Aufgaben und gesagt, Herr Jesus, wir wollen gehen. Wir wollen dein Wort, ihr Lieben, ausleben. Zum Brunnen graben führt aber oft Gott seine Knechte und Mägde besondere Wege und manchmal schwere Wege und manchmal Wege, die wir oft nicht verstehen. Wisst ihr, dass ihr habt von Bruder Ebel ja alle gehört, ja? Vor Bruder Ebel waren einige, deren Namen heute kaum genannt werden, die vorbereitet hatten und die schon vorher gegangen waren, die man vergessen hatte, aber dann kam, weil einige, weiß ich von denen, weil Geschwister in Kanada, manche noch die Kinder und Großkinder erzählten, Aber ihr Lieben, Bruder Ebel soll bei seinen Reisen in Russland oder wo es war, furchtbare Krätze bekommen haben, dass seine Hände und Finger bluteten über Monate. Er hat seine Frau und das alles gelassen und ist dann von Ort zu Ort gereist. Warum? Ja, und hat gebetet, genau wie Bruder Naylor, der sich das Rückgrat zweimal gebrochen hat und dann ihr Leben lebenslang ein Krüppel war, aber doch nicht verzagte. Ach, und dann heißt es, dass ihr besonders tiefe Wege gehen und manchmal in Täler und an Orte sie bringt, die im Pilgerlauf eigentlich wie eine Prüfung sind, die im Pilgerlauf vielleicht auch dem Bruder, die Schwester sagen, schmeiß alles hin, es ist doch viel zu schwer und leg alles und hör auf. Aber, ihr Lieben, hier wird geschrieben von einem, die durchs Jammertal gehen und die im Jammertal, im Leiden, im Verspottetsein, ihr Lieben, die durch gute und böse Gerüchte gehen, über die man, ja, wie bei Noah spottet, die, ja, durchs Jammertal gehen. Aber ich möchte euch jetzt fragen, was wäre das Einfachste im Jammertal zu tun? Was? Ja, aber noch was. Das Wort Jammertal. Nimm mal das Erste. Zu jammern, zu murren, zu klagen, Gott anzugreifen. Herr, wir wollen dir dienen. Herr, warum? Ja? Aber da sind einige, die sagen, Gott, dein Weg ist heilig. Herr, ich gebe nicht auf. Herr, wenn ich auch manches nicht sehe und erkenne, Herr, wenn es jetzt du mich auch auf die Probe stellst, ich werde Ja sagen. Ich werde Ja sagen zu deinem Willen. Ich werde durchhalten. Ich werde nicht jammern. Ihr Lieben, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Wohl den Menschen, die von ganzem Herzen dem Herrn nacheilen. Ihr Lieben, ihr kennt das, ja? Von Antiochien, nördlich von Jerusalem, Nordsyrien, sind Barnabas und zuerst nannte man ihn Saulus und später Paulus. Saulus meint der Große, Paulus meint der Kleine. Losgezogen und sind gezogen tausende Kilometer. Nicht wie wir, die wir heute ein Auto haben, nicht wie ich damals, die wir wohl auch oft mit den Wagen tausende Kilometer gefahren sind, aber doch einige Male konnte ich mit dem Flugzeug zurückführen. Nicht damals, nicht so wie wir. Ich sag, ich konnte dann doch von Mexiko alle 4 Wochen oder 6 Wochen einmal meine Frau anrufen. Allerdings musste ich manchmal 4 Stunden warten, denn die hatten die alten Netze, ja. Und manchmal musste ich 80 Kilometer fahren, wo das erste Telefon war. Aber, ihr Lieben, damals, ja, und dann zogen sie los und dann rüber, ja, in Troas, komme rüber und hilf uns. Und dann kamen sie dann nach Philippi und in Philippi, da war diese Leute, die ein Mädchen hatten, eine Magd, sagt das, die den Wahrsagergeist hatte, ja. Und Paulus hat mehrere Tage, aber ihm tat das weh. Die rief immer, die sind Knechte des lebendigen Gottes. Vom Teufel, ja, und von Dämonen, dann hat er widerstanden, aber dann hat sich Satan gerecht, oder dann haben die Männer, ihr Lieben, ihn gegriffen, und dann wurde er geschlagen. Und Silas, beide wurden geschlagen, furchtbar geschlagen. Und dann in den innersten Stock, am untersten, nicht in den normalen, sondern im, wir würden heute sagen, hoch, ja. Und dann, Geschwister, die Füße, die Beine, sie konnten sich nicht hinlegen, sie konnten nicht knien, dann mit Ketten, ja, gebunden, und, ja, ich habe klein bisschen einmal an einem Ort schon kurz was gesagt. Ihr Lieben, dann habe ich mir vorgestellt, ich sollte auch ein paar Mal ins Gefängnis gehen. Und einmal wurde ich auch abgeführt, aber das ist was anderes. Ja, und dann habe ich mir vorgestellt, wie sie Schmerzen hatten und wie sie sich unterhalten und zuerst sagten, Silas, unsere Geschwister in Antiochien, keiner weiß, wo wir jetzt sind. Ja. Ja, aber denk doch an die Männer im Feuerofen. Denk doch an Daniel. Ja, ich denke auch an Josef. Was ist, wenn sie uns hier eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, ihr Lieben, vielleicht gehe ich ein bisschen zu weit, aber könnte so die Unterhaltung, wenn zwei jetzt gefangen sind, könnte es eventuell so gewesen sein? Aber weißt du, einer dem anderen gesagt, wir wollen nicht verzagen. Wenn keiner weiß, was wir jetzt durchmachen, keiner unseren blutigen Rücken und das Blut, ich weiß nicht, ob sie noch Hemden getragen haben, schon klebt, keiner weiß es, aber es ist einer, der uns sieht, einer, der uns kennt, einer, der auf uns schaut. Ihr Lieben, und ich weiß nicht wann, sie sind ja am Nachmittag oder gegen Abend so geschlagen worden. Und dann sind, wenn das abends um 6 war, bis Mitternacht sind ja 6 Stunden, ja. Aber um Mitternacht, ihr lieben Brunnengräber, die einmal, ich weiß nicht, wer von beiden gesagt hat, weißt du was, wir werden beten. Und das Beten wurde plötzlich lauter, und aus dem Beten wurde ein Loben, ein Preisen. Und jetzt entschuldigt, dass ich euch dies sage. Der Herr sieht uns ja. Sehen auch die Seraphime und Cherubime, schauen die auch runter? Steht nicht in Hebräer 1, dass die Engel dienstbare Boten sind, ausgesandt zu denen, die ererben sollen die Seligkeit? Es sind nicht auch manchmal Boten, die sich umlagern um die, die ihn fürchten und loben, sind auch, und dann habe ich mir vorgestellt, dass der Herr Jesus zur Rechten des Vaters den Seraphim oder Cherubin sagt, schaut mal, unsere Knechte dort, seht, wie sie in der Not, in Schmerzen dort sind, sofort runter, sofort ein Erdbeben. Aber wisst ihr, meine Frau und ich haben in Kalifornien ein großes Erdbeben miterlebt, wo, als wenn ein Zug vorbeidonnert und wenn er gerade hier hinter der Wand ist, das alles wackelt, ja. Aber das muss doch größer gewesen sein. Aber Geschwister, was ist bei einem Erdbeben möglich? Da Steine fallen, ja. Und wenn du im untersten Gefängnis bist und wenn du dann noch an den Ketten bist, wisst ihr, dann habe ich mir gesagt, Gott hat Engel gesandt, sie haben genug gelitten. Sie haben genug Schmerzen. Wenn die Ketten sich lösen, dass sie nicht noch mehr an den Händen haben. Wenn die Beine gelost werden, dass nicht ein Stein mehr auf sie fällt und dass die Türen aufgehen, die unteren, die oberen, alle, die verschiedenen Türen. Und dann, dass Paulus hochgeht aus dem Untersten und sieht, und auf einmal sieht er den Kerkermeister. Ja. Ihr wisst, ob in Russland oder Ost oder West, wenn ein Soldat auf Wache steht, oder wenn ein Soldat den Auftrag bekommt, einen zu bewachen. Was passiert, wenn er sich hinlegt und schläft und der wegläuft? Im Kriegsfalle entweder ein Schuss, ja, Leben für Leben, oder aufgehängt, ja. Der Kerkermeister damals, der war verantwortlich über für jeden, der da war. Und wenn jetzt einer wegläuft, dann ist sein Leben. Und damit die ihn nicht, dann hat er das Schwert und setzt es schon an. Und dann schreit Paulus, tu dir nichts, wir sind alle hier. Ach, Geschwister, Brunnengräber, wunderbare Brunnengräber. Und ich denke auch an andere. Ja, auch ich nehme nochmal Paulus und nehme aus dem Korintherbrief, dem ersten, zweiten Korintherbrief, Vers 8 und 9. Ihr Lieben, er kam in Not, denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir, über die Maßen beschwert waren und übermacht, also dass wir auch am Leben verzagten. Dass wir sagten, so, jetzt ist unser Ende. Jetzt ist es für uns vorbei, ja. Und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und dann, ihr Lieben, gehe ich zurück zu Vers 3 und 4. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und alles Trostes und der uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Geschwister, warum gehen manche Kinder Gottes durch Tiefen? Warum führt Gott manchmal durchs Jammertal? Warum lässt Gott manchmal was zu? Wisst ihr? Ich bin mit 31 Jahren, als ich im Dienst war, gelähmt worden. Von hier, ich konnte nur noch den Kopf bewegen und die Zehe. Und nach 14 Tagen konnte ich die ersten Schritte wieder machen. Wisst ihr, dass ich anderen später sagen kann, deine Lage kann ich nicht verstehen, aber ich bin auch schon durch Tiefen gegangen, wo man gesagt hat, der wird nie mehr auf die Kanzel gehen, der wird nie mehr dies und jenes. Und doch hat Gott geholfen. Doch hat Gott geholfen, dass wir sagen können, Schwester, Bruder, gib nicht auf, vertraue dem Herrn, denn die rechte Hand des Herrn kann alles ändern. Psalm 77, die rechte Hand, was auch ist, gib nicht auf, vertraue dem Herrn. Und ich weiß, dass ein Bruder, es war Bruder Sonnenberg, erstmal den Arm verloren hat und dann hatte er einen Nierenanfall, wurde besinnungslos und seine Schwiegertochter, die beim Krankenhaus arbeitete, hat ohne ihn zu fragen, er konnte ja überhaupt nicht mehr, die Ambulanz ins Krankenhaus. Dann waren einige, jetzt darf er nicht mehr über göttliche Heilung predigen. Er ist ins Krankenhaus gegangen. Ja, er ist ins Krankenhaus gegangen. Aber seine Schwiegertochter hat ihn reingebracht. Er sagt, ich wollte gerne, wisst ihr Geschwister, dass wir Wunder und Zeichen erlebt haben. Aber wisst ihr auch, dass der Herr manchmal Nein gesagt hat? Warum? Dass wir uns nicht überheben können und euch sagen können, wir sind so gut, dass Gott uns immer erhört und immer unseren Befehl, unseren Wunsch gibt. Nein, wir sind nicht. Und der Herr hat manchmal Wege geführt, dass ich ins Krankenhaus gerufen wurde und die Ärzte und Krankenschwestern gesagt haben, deine Frau, das Wasser geht schon ans Herz und uns gehorcht sie nicht mehr. Und ihr Lieben, ihr wisst ja, wie ich bin, ja. Ich musste kommen und sie, ja, atmen, ja. Dass ich dabei sag und immer wieder hilft, weißt du, dass langsam ihr Herz und ihre Lunge wieder stärker ist, ja. Wäre es nicht schön, wir könnten immer sagen, oh, ja, der eine Bruder, der hat einen Sohn, der dient nicht Gott. Und er steht im Wort Gottes, ein Knecht Gottes soll gehorsame Kinder haben, ja? Ja, aber er sollte. Dann hat er gesagt, was wäre, wenn alle Kinder, alle Prediger Kinder hätten, die hundertprozentig nur Gott dienen und die Geschwister da sagen, und ich habe einen verlorenen Sohn, eine verlorene Tochter, ja. Und dann war einer, der noch sprach, und da hat der andere gesagt, weißt du was, ich gehe zu dem Bruder und was du jetzt gesagt hast, den Maßstab, den du aufstellst. Versteht ihr, was ich sagen will? Guckt mal, wir sollen, der Apostel Paulus konnte der Menschen trösten, wenn sie in Not waren. Konnte der Menschen, Bruder Sonnenberg hat später gesagt, ich war nie, außerdem, dass er, als der Arm ab war, nie sonst im Krankenhaus. Aber wenn ich dann andere Geschwister im Krankenhaus besuchen musste und mich dann, wenn es möglich war, auch noch am Bett einen kleinen Platz oder einen Stuhl, weißt du, irgendwie aus meinen eigenen Erfahrungen, konnte ich viel besser, ihr Lieben, und hatte viel besseren Kontakt mit den Geschwistern, ach, als bevor. Ach, ihr Lieben, ich will über diesen Brunnengräber. Aber ich komme jetzt zum besten Brunnengräber. Jesus, der Sohn Gottes. Jesaja 12,3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Eine andere Übersetzung sagt, aus den Quellen der Rettung. Wer hat diesen Heilsbrunnen gegraben? Wer hat sein Leben gegeben? Wer hat den Himmel verlassen, um für alle Menschen, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Ihr Lieben, der Heilsbrunnen. Ach, der Quell ist rein. Dies ist aus Gnaden. Dieser Quell fließt und hat bis jetzt, seit Jesus gekommen ist, dieser ist offen, dieser Born ist offen für uns alle. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Ihr könnt Vergebung bekommen, Frieden. Aber welche Mühe, welche Schmerzen. Ich habe mir immer vorgestellt, sie haben ihm die Dornenkrone aufgesetzt, ja, über die Dornenkrone dann ein Tuch und dann haben sie mit dem Stab aufs Haupt, ja, dass die Stacheln, die Dornen immer tiefer gehen. Und Geschwister, viele Jahre habe ich gedacht, dass die Nägel hier durchgingen. Und dann haben sie mir erzählt, das würde alles reißen. Und Ärzte haben gesagt, hier einen Nagel furchtbare Schmerzen, furchtbare Leiden, furchtbar. Ihr Lieben, und der Heiland, er hat uns den Heilsbrunnen geöffnet. Ach, er musste durch das Jammertal gehen. Hat Jesus geweint? Gethsemane? Ja. Dürfen wir auch weinen mit den Weinenden? Dürfen wir auch Barmherzigkeit haben? Ach, Geschwister, und er ruft, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, und das ist mir so wichtig, wie die Schrift sagt, nicht wie manche Menschen leben, nicht wie manche Kirchen Regeln haben, sondern wie es hier steht, so steht's geschrieben. Und so haben wir uns im Gehorsam ihm zu beugen. Ach, ihr Lieben, aber was ist, ich muss kurz noch abgehen. Was ist heute die Not? Kommen die Menschen, wollen sie zum Heilsbrunnen? Ist nicht die Zeit zu gut? Ist nicht so, dass viele sagen, was brauche ich, Gott zu dienen? Ja, und dann lesen wir, und ihr kennt auch das Wort, das ist euch nicht neu, Jeremia 2,13, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Er sagt nicht die Heiden. Damals Israel, die sich Gottes Volk nannten, ihr Lieben, die tun eine zweifache Sünde, eine doppelte Sünde. Nummer eins, mich die lebendige Quelle verlassen sie. Sie drehen mir den Rücken zu. Bildlich gesehen sage ich, sie trampeln meine Liebe und mein Blut, das ich vergossen habe, mit Füßen und laufen in die entgegengesetzte Richtung, laufen Satan der Sünde in die Arme. Ja, und dann machen sie sich ausgehauene Brunnen, die doch löchrig sind und kein Wasser geben. Ihr Lieben, rissige Zisternen. Ihr Lieben, sagt ihr auch Boiler, nur Wasserbehälter, ja, die einfach auseinanderplatzen und die den Menschen doch nicht befriedigen. Ich denke jetzt dran, eine Königstochter, Eleonore von Reuss, sie kommt aus dem preußischen Königsgeschlecht. Die hat das Lied gedichtet, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Doch zieht mich ein Verlangen weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, ja, und sie suchen spät und früh. Und sie kommen belastet mit Sünden, oh, wie heißt es da, und unbefriedigt zurück. Und dann kommt sie, aber ist ein Ruf vorhanden. Und ich werde das jetzt so ändern, ein Quell vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier wird gestillet der Schmerz. Jesus, Jesus, als ich das las, dachte ich, Mensch, oft sind nur kleine Menschen, die sich bekehren. In Mexiko waren es zuerst die Ärmsten, die Kranken, die Verstoßenen. Später kamen auch andere zu. Aber wisst ihr, ihr habt auch unter den Königstöchtern und Söhnen ab und zu einige, die gesehen haben, dass der Glanz dieser Welt, das Gold und die Diamanten, dass das für die Seele letzten Endes und besonders am jüngsten Tag und auch für die Vorbereitung für die Ewigkeit, ihr Lieben, umsonst ist. Wir brauchen mehr. Geschwister, ich muss noch eins. In Offenbarung 9, ich habe heute Nachmittag noch, ja, ich hatte mich hingelegt, Vers 1. und der 9 Vers 1, und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Es gibt einen Heilsbrunnen, wunderbar. Es gibt Brunnengräber, die über die Jahrhunderte hat Gott treue Knechte und Mägde gehabt, die ihr Leben eingesetzt haben, die immer wieder fragten, Herr, was kann ich tun? Ja? Die gebetet haben, die geopfert haben, die mal ein Zeugnis nicht nur gesagt, sondern auch geschrieben haben und wo andere ermutigt worden sind, ja, die bereit waren, sich auf Jesu Seite zu stellen. Aber dann gibt es Brunnen, die verkehrt sind, und dann gibt es noch den Brunnen des Abgrunds, wo aus dem Schacht der Hölle, der Verdammnis, ihr lieben Mächte aufsteigen, ihr lieben dämonische Mächte. Und Jesus hat auch gesagt, ich will bauen meine Gemeinde, und hat gesagt, und die Pforten der Hölle werden es nicht überwältigen. Aber hat Jesus von den Pforten die Wirklichkeit gesagt, ja? Und hat damit gesagt auch, und dann auch in anderen Stellen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten der Finsternis, ja, mit bösen Geistern, die unter dem Himmel sind. Und ihr Lieben, die greifen an. Und besonders in unserer Zeit. Oh, die Zeichen der Endzeit, wisst ihr? Und dann auch, dass sie einen gegen den anderen ausspielen. Und dass sie dann, ihr Lieben, versuchen, Gottes Volk auseinanderzutreiben. Und dass wir nicht zusammen heimwärts pilgern, himmelwärts, einen Weg, eine Strecke. Dies ist der Weg, den geht, sondern weder zur Rechten noch zur Linken. Ihr Lieben, da und dann heißt es, die haben einen König, den Engel des Abgrunds weiter. Ihr Lieben, auf Hebräisch, Abaddon. Das meint Verderber, im Griechischen Apollodon, der Umbringer und Mörder. In Jahr 9, ich habe das jetzt weitergelesen, aber damit ihr die Verse auch später wisst, ihr Lieben, dann Vers 11. Ja, und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Wer ist das? Der Fürst dieser Welt, der in den Kindern des Unglaubens auch heute sein Werk hat. Unter dem war ich auch, bis ich mich bekehrte mit 24 Jahren und zu Gott kam. Ich lebte nach dem Willen des Fleisches und nach dem Willen dieser Zeit und dachte, ihr Lieben, und hatte immer noch geglaubt, weil ich einen Taufschein hatte als Kind, dass ich immer noch recht bin, und in Wirklichkeit war ich verloren. Ach, ihr Lieben, aber jetzt, das Wasser, das Jesus gibt, das Wasser des größten Brunnengräbers, ihr Lieben, da sagt Jesus, wer von dem Wasser trinkt, und ihr wisst, dass er das einer Frau sagt, ja, die unglücklich war, die schon 5 Männer hatte und den 6., der war auch nicht ihr Mann. Und ihr Lieben, und er wusste, die Frau, die lebt in Not, die sucht nach etwas und ist total verkehrt geworden. Und dann sagt er, wer von diesem natürlichen Wasser trinkt oder von den falschen Brunnen, aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, aus meinem Heilsbrunnen, der wird nie wieder Durst bekommen. Der wird sagen, ich bin ganz im Herrn zufrieden, weil sein Heil vollkommen macht. Herr, ich habe dich lieb, bewahre mich und hilf mir. Und dann sagt er, der wird nie Durst bekommen. Dieses Wasser wird in dir zu einer Quelle, die in das ewige Leben quießt. Und weil es in uns eine Quelle ist, sollen wir nicht sagen, soll ich meines Bruders Hüter sein, sondern, Herr, ich möchte für meine Brüder und Schwestern beten. Und ich möchte die suchen, die selig werden wollen. Ich möchte versuchen, auch weiter, so gut ich kann, immer noch versuchen, den einen oder anderen einzuladen, komm zu Jesu, folge ihm und lass uns zusammen himmelwärts pilgern. Dort sind die Wohnungen, ihr Lieben, die Jesus bereitet hat. Im Englischen sind, heißt das, die Paläste der Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr mal von den Auker-Missionaren gehört habt, durchs Tor der Herrlichkeit. Ja, die haben dann vorm Sterben gesungen, weißt du, die wurden ja, sie hatten Waffen, sie hätten sich rächen können oder verteidigen, aber sie waren dort zu den Auker-Indianern in Peru gegangen und wollten ihnen das Heil predigen, wurden überfallen und gaben ihr Leben. Als ich das las vor Jahren, ich war in Hannover auf dem Hauptbahnhof und hörte, und dann habe ich zuerst gesagt, ja, das sind diese reichen Amerikaner, die wissen nicht, was sie tun sollen und die überall laufen sie rum und dann kein Wunder, wenn sie gemordet werden. Als ich mich bekehrt hatte und dieses Buch in die Hände bekommen, habe ich gesagt, Vater, vergib mir. Ich habe die verurteilt, das waren Jungs, klein bisschen älter. Einige waren 3, 4, 5 Jahre älter, wie ich war, als ich mich bekehrt hatte. Einige hatten gerade geheiratet. Ja, einige hatten gerade und einige, ihr Lieben, die, wenn du das Leben siehst, es waren ganz einfache. Aber Gott hatte an ihnen gearbeitet. Gott hatte ihre Herzen bewegt. Und sie haben sich Gott geweiht und wir wollen auch den stemmen, weil Jesus ja gesagt hat, wenn er wiederkommen wird, ja, dann soll allen Völkern, allen Sprachen das Wort Gottes gebracht werden. Zwar nicht, dass sich alle bekehren, was sagt er, zu einem Zeugnis über sie, dass sie wenigstens uns nicht, ihr Lieben, die Schuld, dass wir, wenn wir Gott dienen und unser Bestes tun, dass wir nicht die Seelen, das Blut von diesen Verlorenen auf den Händen haben. Und ich bete auch für die Gideons, für die Bibelverbreitung und wo wir helfen können, Geschwister, lasst uns dem Herrn dienen. Ja, ich gucke jetzt auf die Uhr. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht habe ich ein bisschen zu lange gepredigt. Aber Geschwister, Brunnengräber, Menschen, die bereit sind, wo immer sie auf dem Platz sind, dass sie versuchen, anderen vom Lebenswasser und vom dem größten Brunnengräber, Jesus Christus, zu sagen, Gott segne euch, der Herr sei mit euch und bei euch, bis wir einmal in der Herrlichkeit, wenn hier, Drogen und Segen.